hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst einmal einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben in die Sendung Westend Radio. Die Ausgabe hier am 30. April 2015. Sie trägt heute den Titel Martin Bollmann, Geschichten aus Bremen und dem Westen der Stadt. Und das heißt dann auch, dass ich gleich einen Studiogast begrüßen werde und das ist der Redakteur Martin Bollmann. Er ist Politikwissenschaftler und schreibt seit 20 Jahren für den Weser-Report. Sein Zuständigkeitsbereich ist dabei vor allem der Bremer Westen. Wie sieht so ein Arbeitsalltag eines Redakteurs aus? Was überwiegt, die Schreibtischarbeit oder auswärtige Termine? Neben der Beantwortung dieser Fragen soll es auch darum gehen, was sich alles im Laufe der Jahre im Bremer Westen, aber auch im Beruf des Journalisten geändert hat. Und zwar gerade hinsichtlich neuer digitaler Medien. Daneben soll die Hörerschaft aber auch etwas Persönliches vom Studiogast erfahren. Außerdem gibt es im späteren Teil dieser Sendung ein Interview mit Heiner Stahn vom Senator für Kultur in Bremen. Er stellt den Bremen-Pass vor. Dieser ersetzt die frühere sogenannte blaue Karte sowie die grüne Karte, das ehemalige Kulturticket. Vorweg erstmal Musik. Hier aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend begrüßt Sie Windy Jakob. How Long von den Dire Straits hier im Westernradio. Ja, nochmal schönen guten Abend. Ich begrüße hier Martin Bollmann. Erstmal schönen guten Abend.
Ja, hallo Windy. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schieß los.
Ja, genau. Wir sagen das mal so. Wir hatten hier ein Vorgespräch und währenddessen haben wir gesagt, wir duzen uns einfach und das tun wir jetzt auch hier, ne?
Genau.
Wir sind ja auch sehr locker, auch in der hier Kulturszene. Ja, war das so ein bisschen dein Musikgeschmack, Dire Straits?
Musikalisch bin ich gar nicht so festgelegt, daher passt das auf jeden Fall schon. Kann ich ganz gut hören und was ich gut hören kann, das ist dann schon mein Musikgeschmack. Das passt ganz gut.
Hörst du denn noch viel? Bleibt dir viel Zeit oder in deiner Freizeit?
Nein, da höre ich eigentlich nicht so viel. Auf der Arbeit bin ich dann schon richtig dann bei der Arbeit, da höre ich auch nicht nebenbei mehr Radio oder sowas da. Das würde mich dann beim Konzentrieren schon stören. Beim Autofahren höre ich viel dann Radio immer nebenher, aber zu Hause auch eigentlich seltener.
Du schreibst seit 20 Jahren für den Weser-Report hier in Bremen. Erstmal die Frage, du bist richtiger Bremer.
Ich bin richtiger Bremer, genau. Meine Eltern sind auch schon Bremer gewesen. Also keine richtigen Tagenbahnen. Hab noch außerhalb von Bremen auch noch Verwandtschaft dann, aber schon gebürtiger Bremer, das trifft es auf jeden Fall und habe auch in Bremen studiert. So bin ich dann noch zur Arbeit beim Weser-Report gekommen. Ich habe Politikwissenschaften studiert und nebenher dann schon während des Studiums Arbeit mit Behinderten gemacht bei der Assistenzgenossenschaft und ja, habe mich dann nach dem Studium beworben und bin beim Weser-Report sofort angenommen worden und seitdem arbeite ich in den verschiedenen Bereichen beim Weser-Report. Und schreibe Geschichten aus dem Bremer Osten und die vergangenen Jahre vor allen Dingen aus dem Bremer Westen oder für den Mantelteil der Zeitung.
Mhm. Aber jetzt mal eine Frage, noch mal ein bisschen eintauchen in die Vergangenheit. So, du machst irgendwann Abitur?
Genau, Abitur in Bremen gemacht. Erst Realschule, dann Gymnasium. Französisch hat mir das Genick gebrochen damals. Da war ich dann so schlecht, dass ich das Gymnasium erst nicht halten konnte und später wieder aufs Gymnasium gegangen bin und von da aus dann auch direkt zum Studium, nur unterbrochen durch den Zivildienst, den ich damals im Bremer Osten in der Egesdorf Stiftung Altenheim gemacht habe.
Mhm. Aber stand dann von Anfang an gleich fest, dass du irgendwie Politikwissenschaft studierst?
Für mich war das eigentlich schon von vornherein ziemlich klar. Ich war während der Schulzeit schon politisch engagiert gewesen, ohne mich unbedingt parteipolitisch zu binden und habe Schülerzeitungen gemacht dann auch schon und hatte noch in der Schülervertretung mitgearbeitet. Und das hat mir nicht Spaß gemacht, ohne aber, dass ich in der politischen Partei jetzt unbedingt da Parteikarriere machen wollte oder ja, da fühlte ich mich dann nicht so zu Hause, sondern eher in den sozialen Bewegungen.
Naja, das weicht ja sowieso ein bisschen auf, ne? Also links, was ist rechts? Das merkt man ja schon bei der Wahl. Man kann 5 Stimmen ganz verschieden aufteilen. Also es ist ja gar nicht mehr so einfach, so eine Position zu finden.
Das stimmt, wenn man sich die Parteien nur betrachtet, aber die sozialen Bewegungen sind dann natürlich noch anders gestrickt gewesen und sind es heute natürlich auch noch. Das wären heute dann vielleicht die Verbände wie BUND dann halt, die von früher her noch übrig geblieben sind. Damals war es in Bremen dann eher die sehr starke Anti-AKW-Bewegung dann auch, die ja dann sehr bestimmt bei den sozialen Bewegungen war. Da muss man nur an die Geschichten um Brockdorf und den Bauzaun denken oder bei der Republik Freies Wendland. Das sind ja schon Geschichten gewesen, wo die sozialen Bewegungen sehr viel bewegt haben und später dann eben auch die Friedensbewegung, die ja dann auch in den 80er Jahren ja auch einen massiven Zulauf hatte, in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre.
Mhm. So, und als du dann den Entschluss gefasst hast, ich bin Redakteur, ich schreibe für die Zeitung, wie bist du dann zum Weser-Report gekommen?
Ja, Bremen ist von der Zeitungslandschaft her sehr eingeschränkt dann eigentlich dann, nachdem es gibt den Weser-Kurier als Tageszeitung, alle anderen Projekte dann irgendwie eine Tageszeitung oder eine Bremer Zeitung zu etablieren, sind ja nicht besonders erfolgreich gewesen. Dann gibt es noch den Weser-Report, dann natürlich als Anzeigenzeitung, die zweimal wöchentlich erscheint mit einem größeren redaktionellen Anteil. Damals ist die Tageszeitung Taz auch noch in Frage gekommen, später nochmal die Welt mit ihrem Bremer Teil. Ich hatte mich bei den Bremer Zeitungen beworben um Volontariat und beim Weser-Report bin ich angenommen worden. Später hatte die Taz dann auch noch Interesse bekundet, aber die hätten da, glaube ich, mit den Finanzierungen irgendwie, hätten sie, glaube ich, eher einen Arbeitslosen gebraucht als jemanden, der frisch von der Uni sich versucht, in der Zeitungslandschaft Fuß zu fassen. Und da hat mir der Weser-Report eine Chance geboten und die habe ich genutzt.
Genau, und für die bist du dann auch seit 20 Jahren tätig. Über deine Tätigkeit sprechen wir gleich. Ja, jetzt etwas, ein Musiktitel, Haus am See, das hast du im Vorgespräch erwähnt. Ich habe allerdings nicht die Ausgabe oder die Version von Peter Fox, sondern von Gunter Gabriel, aber die kanntest du noch oder die kennst du noch gar nicht.
Nee, die kannte ich nicht. Ich hatte Haus am See dann halt und in meiner Freizeit bin ich sehr gerne draußen, entweder in meinem Garten oder bei den Uhlenstädter Quellseen, wo wir am Wochenende, ich gerne die Zeit mit meiner Familie verbringe. Ja, ist einfach, gefällt uns super.
Gut, dann wollen wir mal genau mal sehen, was der Gunter Gabriel dazu sagt. Wir hören jetzt das Stück Haus am See.
Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen, kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal wecken, jede Taube hier beim Namen, Tauben raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Und alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen. Beim Spielen mit gezinkten Karten, alles verlieren, Gott hat nen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt, oh, und komm zurück mit meinen Taschen voll Gold. Ich lade die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Und alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Und alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Geboren, hier werd ich begraben. Hab Taube ohne weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Kann ich's eigentlich kaum erwarten. Kann ich's eigentlich kaum erwarten.
Das war das Haus am See, nicht von Peter Fox, sondern von Gunter Gabriel. Martin, hier Martin Bollmann im Westernradio, Redakteur beim Weser-Report. Ja, jetzt bist du denn irgendwann angefangen, vor 20 Jahren. Hast du gleich angefangen mit Lokalsachen?
Ja, oder? Bei der Zeitung ist es tatsächlich so, halt irgendwie dann Fisch, schwimm oder stirb. da wird man schon sehr schnell reingeworfen dann in das Zeitungsgeschehen und so war es damals dann auch gewesen. Ich habe angefangen und habe dann ja innerhalb kürzester Zeit, nach Wochenfrist, 14 Tage habe ich dann meine eigene Region übernommen. Das war damals der Bremer Osten als erstes. Das passte auch, weil ich mich auch im Bremer Osten genauso wie im Bremer Westen sehr gut auskenne. Und hatte dann ja erstmal damit zu kämpfen, dass man dann eine Ausgabe selber über 50.000, 47.000, ich weiß nicht, wie hoch die Auflage damals war, dass man die zweimal die Woche dann regelmäßig die Seiten, wie viele es sind, dann, dass man die auch selber gestalten und selber redaktionell bestücken muss. Das ist in den Jahren auch nicht weniger geworden, aber die Arbeitsanforderungen an den Redakteur haben sich dann auch sehr stark verwandelt. Damals haben wir noch gespiegelt auf Papier. Das muss man sich so vorstellen, dass man dann die Sachen geschrieben hat wie auf der Schreibmaschine und dass man zugleich schon eine Zeitungsseite, eine blanke Seite hatte, wo da schon Linien, wo dann später die Zeilen sein sollen. Die konnte man dann messen und dann hat man darauf rumgezeichnet, wie lang der Artikel denn wo werden soll, wie viele Zeilen es sind, wo ein Foto reinkommt. Und das Ganze wurde in der Technik rübergegeben. Und in der Technik wurde das dann so zusammengebaut, passte alles nicht und ja, war noch ganz anders. Wenn ich heute die Zeitung mache, dann bekomme ich meine Westausgabe, das sind dann zwischen einer und 8 Seiten, dann bekomme ich nicht mehr auf den Tisch, sondern die bekomme ich auf dem Rechner dann. Da sind dann schon die Anzeigen meist eingelaufen, die sehe ich zum Teil auch schon und dann baue ich meinen Artikel und alles, was ich brauche, baue ich selber auf die Seiten, mache also eine ganze Menge an technischen Aufgaben auch, die ich eigentlich als Redakteur weit über das Schreiben hinausgeht. Und am Ende verlässt dann die Seite meinen Schreibtisch, also meinen Bildschirmschreibtisch, verlässt sie dann fast in der Form, wie sie auch dann später in der Zeitung erscheint. Das ja, sieht dann schon fast genauso aus. Das wird in der Technik dann nur noch überarbeitet, geht noch einmal eine Korrektur, damit möglichst wenig Fehler drin sind. Ja, und dann erscheint die Zeitung Seite dann auch so, wie ich sie rübergebe. Das ist ja ganz anders als früher. Da waren auch früher noch viel mehr Menschen bei uns beschäftigt. In der Technik hat es damals schon wenige Jahre, nachdem ich angefangen habe, eine größere Entlassungswelle gegeben, wo dann eben viele Techniker auch freigesetzt wurden, weil wir die Arbeit übernommen haben. Nicht ganz freiwillig, aber so ist halt der Lauf der Zeit, auch in den Zeitungsredaktionen.
Aber dann kennst du auch noch die Zeit, das kenne ich hier auch noch in den frühen Zeiten des Westends, also als ich hier eingetaucht bin, da hat man noch Ankündigungen per Post geschickt. Ne?
Ja, per Post ist früher auch ganz viel gekommen. Und
das ging auch, irgendwie, ne?
Oder per Fax ist auch total viel gekommen und dann sind meist die Faxpatronen noch nicht so gut gewesen, dann war es relativ unleserlich, da haben wir noch eine eigene Erfassungskraft gehabt, die das dann wieder abgetippt hat, was bei dem Fax fast unleserlich rauskam. Das ist auch unglaublich. Heute kommt in der Woche kommen vielleicht noch 20 Faxe oder vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, aber das ist...
Aber die gibt es noch dann, ne?
Fast nicht mehr. Also das meiste kommt alles per E-Mail. Es kommt noch ein bisschen per Post, aber das ist ganz, ganz wenig geworden. Also es war früher deutlich mehr, dass eine Kiste Post war dann normal gewesen und heute sind es ja noch ein paar Umschläge.
Und ich habe so direkt als Entscheidungsfrage, was hat mehr Spaß gemacht, so die alte Art oder jetzt die neuere?
Beides. Also das E-Mail erleichtert natürlich auch einiges, weil ich nicht alles selber abschreiben muss oder nicht abschreiben lassen muss. Das ist ja auch ein unglaublicher Zeitaufwand, was unnütz gemacht wird, wenn ich jetzt einen Fax aus dem Faxgerät rausnehme und meine, oh, da könnte ich vielleicht das als Meldung verwenden und das wird vielleicht ein Einspalter oder Zweispalter, aber ich kann es jetzt im Computer nicht wieder in einen Flachbettscanner einlesen. Also gebe ich es der Erfassungskraft hin, die kommt dann am Nachmittag und dann tippt die 3 Stunden lang die Faxe ab, die ich ja genauso gut auch kopieren könnte und dann eben redigieren könnte, so wie es sie unseren Zeitungsstandards dann entsprechen. Aber das ist natürlich eine deutliche Mehrarbeit gewesen. Mit E-Mails ist es deutlich schneller, aber auch vieles anonymer geworden, wo man früher noch wenn die Leute geschrieben haben oder angerufen haben, wo man noch näher an ihnen dran war. Aber das gibt's ja auch noch. Angerufen wird man heute auch noch sehr häufig, genauso wie früher.
Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, im späteren Blog. Ja, dann wissen wir schon mal, wie sich sowas irgendwie so anfühlt. Wollen wir ein bisschen Musik machen?
Ja, gerne, klar.
Das ist ja auch gleich ein Hinweis auf den nächsten Themenblock. Du hast ja im Osten mal angefangen, bist aber hier im Westen geboren und schreibst jetzt ausschließlich für den Bremer Westen.
Ich schreibe auch noch für den Mantel, aber vor allen Dingen im Lokalen schreibe ich vor allen Dingen für den Bremer Westen, das ist richtig klar.
Genau, und wir wissen, ja, Bremer Westen, dazu gehört Gröbling, Walle, Findorf, aber auch gerade Gröbling ist ja ein Stadtteil. Gut, der hat halt auch seine Probleme, ist nicht ganz ohne. Und deswegen, wir haben uns immer einen Titel ausgesucht. Ja, magst du mal was zu sagen von Degenhardt?
Ja, das ist das einzige Lied, was eigentlich im Radio von Degenhardt häufig gespielt wurde. Das ist Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Jetzt genau 50 Jahre alt. Franz Josef Degenhardt ist seit 4 Jahren, glaube ich, schon tot. Das Lied hat trotzdem, auch wenn es aus einer anderen Zeit kommt, noch ganz aktuelle Bezüge. Ja, Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Das könnte für den Bremer Westen immer noch für einige Ecken gelten, auch wenn es dann vielleicht den Rattenteich nicht mehr gibt und sich viele Sachen verändert haben. Die Grundtendenz ist immer noch, was in dem Lied drin ist, noch vieles, hat sich dann auch einiges nicht verändert.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten, wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte, der auf einen Akambiss Rattenfängerlieder blies. Abends am Familientisch, nach dem Gebet zum Mahl, da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Sie trieben ihn in eine Schule in der Oberstadt, kämmten ihm die Haare und die krause Sprache glatt, lernte Rumpf und Wörter beugen und statt Rattenfänger weisen, musste er das Largo geigen und vor dürren Tanten greisen, unter roten Rattenwimpern, Barker Kinderszenen klimpern und verklemmt in 4 Reihen. Knochen morsch und morscher schreien, zwischen Fahnen aufgestellt, brüllen, dass man Freundschaft hält. Schlich er manchmal abends zum Kaninchenstall davon, dann hockten da die Schmuddelkinder, sangen voller Hohn. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Aus Rache ist er reich geworden in der Oberstadt. Da hat er sich ein Haus gebaut, nahm jeden Tag ein Bad. Roch wie bessere Leute riechen, lachte fett, wenn alle Ratten ängstlich in die Gullis wichen, weil sie ihn gerochen hatten. Und Kaninchenstelle riss er ab an ihre Stelle, ließ er Gärten für die Kinder bauen, liebte hochgestellte Frauen, schnelle Wagen und Musik, blond und laut und honigdick. Kam sein Sohn, der Nägelbeißer, abends spät zum Mahl. Dann roch er an ihm, schlug ihn, schrie, stinks nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Gehe in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Und eines Tages hat er eine Kurve glatt verfehlt. Man hat ihn aus einem Ei von Schrott herausgebellt. Als er später durch die Straßen hinkte, sah man ihn an Tagen auf einem Hakam Liederblasen, Rattenfell am Kragen tragen. hinkte hüpfend hinter Kindern, wollte sie am Schulgang hindern. Und strich um Kaninchenstelle, eines Tags in aller Helle, hat er dann ein Kind betört und in einen Stall gezerrt. Seine Leiche fand man, die im Rattenteich rumschwamm. Und drumherum die Schmuddelkinder bliesen auf dem Kamm. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.
Der große Franz Josef Degen hat hier zum ersten Mal im Westend-Radio Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Martin, ich habe vorweg vielleicht noch mal eine Frage. Wir kommen ja gleich zu den Geschichten hier im Bremer Westen oder auch wie der Bremer Westen so ist. Wir stehen ja ganz kurz vor der Wahl. Fällt es da schwer, irgendwie sich dann zurückzuhalten mit seiner politischen Einstellung?
Nein, das tut es eigentlich gar nicht so sehr. Als Journalist ist man es ja eigentlich gewöhnt, dass man seine eigene Meinung außer in Kommentaren weitestgehend zurücknimmt und versucht, das, was das Gegenüber rüberbringen möchte, den Menschen, dass man versucht, das so zu transportieren, dass die Leute es auch verstehen, was der meint. Und dann muss man sich ohnehin schon zurücknehmen. Da ist es dann nicht weiter schwierig eigentlich in Artikeln, dass man versucht, objektiv dann auch zu berichten, dann Position beziehen. Darf man natürlich auch ganz klar halt, aber dafür sind dann eher die Formate wie Kommentar oder sowas dann vorbehalten, wo man dann eben auch dann deutlich machen kann, was man meint und gegebenenfalls auch, wenn man da eine politische Richtung dann halt präferiert und die voranbringen möchte, auch wenn die meisten Journalisten da doch eher etwas zurückhaltend sind.
Mhm. So, nun ist das ja so, du schreibst jetzt, wie gesagt, für den hier Bremer Westen und du kommst auch hier. Ist das für deine Arbeit von Vorteil, den Kiez jetzt ganz genau zu kennen?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Allein die Einordnung von bestimmten Sachen, wenn man sagt, heute zum Beispiel sagt das Gröpeling, wie kann man da wohnen oder da ist alles so schlecht geworden. Ja, wenn man einfach da die Gegend kennt und ein paar Jahre zurückschaut, dann stellt sich vieles ganz anders dar. Also wenn man sich da anschaut, mal die einfachsten Behelfsheime, diese Bayerstumer Straße, wo jetzt der Streichelzoo um die Ecke ist, dann wie das angefangen hat, da hat sich die Polizei, hat sich da nicht reingetraut, außer wenn sie Verstärkung vorher angefordert hat, weil da einfach, die Ecke war einfach schlimm. Das ist ein Segen gewesen, dass das dann später die Ecke bereinigt wurde und auch dann viel Kraft von vielen Menschen im Stadtteil reingegangen ist, dass die Leute da wieder vernünftig wohnen und leben können. Das betrifft auch die Müllsituation, die ja zum Teil immer noch sehr angespannt ist, aber damals war es in einigen Blöcken so, dass man nicht in den Keller gehen konnte, weil die gelben Säcke alles verstopft haben und dass da die Baugesellschaften anfangs auch nur sehr zögerlich dann mitgeholfen haben, das zu einer Aufwertung beizutragen und das dann nur in Form gemacht haben, dass sie den Bewohnern dann, die selbst mit anpacken wollten, dass sie den Farbe zur Verfügung gestellt hat. Aber seitdem hat sich da ganz viel getan und auch wenn man sich die Bildungslandschaft anschaut, gerade jetzt das Quartiersbildungszentrum eingeweiht, da gibt es auch ganz viele Menschen im Stadtteil, die ganz viel Kraft einsetzen, dass sich da was bessert und auch dann bildungsfernere Schichten, dass die an der Bildung partizipieren können und dadurch auch dann am gesellschaftlichen Wohlstand vielleicht irgendwann mehr teilhaben können, die Kinder später.
Mhm. Wie ist das so? Wie kommst du zu den Geschichten oder wie kommen sie zu dir? Wird dir das irgendwie von der Redaktion vorgegeben oder hast du da ziemlich freie Hand, um es mal so zu sagen?
Da habe ich eigentlich weitestgehend freie Hand. Das sieht man dann auch an der Themenauswahl, wenn man mal genau drauf achtet. Das ist aber auch ganz unterschiedlich. Mal rufen mich Leute an, dann die einfach mir berichten, da liegt so viel Müll vor der Tür und wenn die Müllabfuhr kommt, da liegen die Säcke da immer noch und das ist jede Woche das Gleiche. Und wenn mich da zwei Leute anrufen, beim zweiten, wenn der mir sagt, seinen Namen sagt, seine Rufnummer gibt und mit mir einen Termin vereinbart, da treffe ich mich mit den Leuten dann auch schon mal und mache dann eine Geschichte damit. Das ist die eine Art, wie man zu Geschichten kommt. Anrufe, wo die Leute einfach sagen, hier ist gerade Leitung geklaut worden, deswegen geht mein Telefon seit 14 Tagen nicht mehr, weil sie mir in der Walla Waller Feldmark einfach die Telefonleitung über Nacht geklaut haben. Das kann eine Geschichte sein, wo Sperrmüll einfach rumliegt, aber können auch ganz andere Sachen sein, wo mal bissige Hunde rumlaufen und sich die Leute sorgen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Termine im Stadtteil dann halt, ob es die Einweihung vom Quartiersbildungszentrum nochmal ist oder andere Sachen. In den Stadtteilen tut sich auch fürchterlich viel und der Bremer Westen ist natürlich mit Findorf, Walle und Gröpeling ist natürlich auch ein, ja, da leben viele Menschen und da gibt es viele Themen. Wenn man da einfach mal rumfährt, da liegen viele Geschichten auch schon auf der Straße.
Schreibst du dann eher über oder lieber über positive Dinge?
Ich schreibe sehr gerne über positive Dinge, wenn es denn positive Dinge zu berichten gibt. Da nochmal dann zum dritten Mal, das Quartiersbildungszentrum ist zum Beispiel jetzt gerade erst wenige Tage her, dass es eingeweiht wurde. Das war ein sehr schöner Termin, auch für die Menschen, die da jahrelang Kraft rein investiert haben. Das ist eine tolle Geschichte gewesen, aber ich schreibe natürlich auch vielleicht gerne, ist dann vielleicht falsch gesagt, aber es ist natürlich, wenn jetzt im Streichel zu Stellen weggestrichen werden, ist das nicht schön. Aber darüber zu schreiben, ist dann natürlich, da kann man dann besonders klar auf Position beziehen, wenn das eine wichtige Einrichtung für den Stadtteil ist. Und es ist natürlich schlecht, wenn da dann Stellen wegfallen. Das haben wir vor einigen Jahren gehabt. Im Moment ist es ja zumindest vom Journalistischen her eher etwas ruhiger um Streichel zu geworden oder um den Wilden Westen, aber das ist ja auch gut so.
Wie ist das denn mit der Aufteilung? Bist du mehr am Schreibtisch tätig oder eher draußen? Wie ist so die Gewichtung? Oder wie hättest du sie gerne?
Also draußen zu sein macht natürlich immer Spaß, wenn man was mit den Menschen zu tun hat oder Termine. Es gibt ja auch ganz viele spannende Sachen, ob es jetzt in der Überseestadt ein Richtfest von irgendetwas ist oder eine Initiative, wo sich Kinder halt irgendwie dann in der Natur ganz anders zurechtfinden oder wo dann Kinder wie in der Waller Kinderwildnis, wo dann Kinder zu Imkern werden, zu kleinen Imkern, ist toll, wenn man da zuschaut und sich da einfach berichten lässt und dann die Leute haben auch ganz viel zu sagen im Stadtteil und haben ganz viele Ideen, dann das ist natürlich toll, aber oftmals ist es dann so, dass ich eigentlich überhaupt keine Zeit dafür habe und die Stunde, die ich dann im Bremer Westen unterwegs war, mir danach dann einfach am Schreibtisch fehlt, weil ich auf der Arbeit dann 150 Mails noch nicht durchgeguckt habe und noch nicht weiß, wie viele Seiten ich tatsächlich in der kommenden Ausgabe habe und die Frage habe ich ja natürlich alle 2 Tage und da muss ich dann auch ausreichend Stoff, Text, Fotos für die Ausgabe zur Verfügung haben, vorbereitet haben, die dann vielleicht mit 6 Seiten daherkommt. Und dazu kommen dann natürlich noch viele andere Geschichten, die man nebenher dann auch noch machen muss, ob es Kollektive sind, ob es andere Texte sind, Telefoninterviews oder andere Sachen, die für den Mantel, also für die gesamte Stadtausgabe, dann erscheinen sollen. Das sind zum Teil dann recht zeitaufwendige Sachen und daher sehe ich mich eher am Schreibtisch als draußen vor Ort in den meisten Fällen.
Und wie diese Arbeit am Schreibtisch dann noch aussieht, gerade hinsichtlich der Veränderung in der Zeitungslandschaft, darüber sprechen wir gleich. Jetzt kommt ein Titel von einem Künstler, den magst du ganz gerne, Rio Reiser.
Genau, hat ja auch eine lange Geschichte und von den Tonsteinescherben angefangen, dann zum König von Deutschland. Interessante Person, tolle Stimme, hören wir mal hin.
Immer für für dich, für immer und dich. Für dich und immer für dich. Egal wie du dich fühlst, egal wo du halt fällst. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen. Für dich und immer für dich, immer für dich. Ich schweig für dich, ich gehe und ich bleib für dich. Ich streich den Himmel blau für dich. Für dich und immer für dich, für immer und dich. Für dich. Für dich, egal wie du mich nennst, egal wo du halt pennst, ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen. Für dich und immer für dich, immer und dich.
Sie hören nach wie vor das Westend-Radio und hier zu Gast Martin Bollmann, Redakteur beim Weser-Report hier in Bremen. Ja Martin, jetzt bist du ja schon lange dabei. Wie würdest du das einschätzen? Wie hat sich eigentlich so die, die Zeitungslandschaft so verändert oder wie verändert die sich immer noch?
Ja, verändern tut sie sich natürlich permanent. Im Moment ist dann natürlich gerade die Online-Auftritte von den Zeitungen werden ja immer stärker dann. Wir haben ja auch schon seit einigen Jahren jetzt den Weser-Reporter gehabt, wo dann auch Leute an der Zeitung im Internet mitschreiben können. Das wird von einigen auch wahrgenommen und zum Teil ganz gute Artikel sind dort zu finden. Jetzt ganz neu ist der Weser-Report-Blog, wo dann wieder die Redakteure mehr schreiben. Und wo es sich auch lohnt, reinzuschauen, was als Redakteur dann erstmal, muss man auch sagen, dann macht Spaß, in so einem Blog zu schreiben. Da kann man ja auch, wenn man Meinungsgeschichten schreibt, kann man viel flapsiger dann auch schreiben und kann Artikel auch viel schneller reinstellen ins Internet, als wir das dann als zweimal die Woche erscheinende Zeitung machen können. Da ist man eben ganz aktuell dabei, aber es kostet auch zusätzliche Zeit. Und die hat man eigentlich nicht oder kann das nur nebenbei machen erstmal. Und das macht es natürlich schwierig. Wo das dann auch in Zukunft hingeht, wird man sicherlich schauen müssen. Für eine Anzeigenzeitung stellt sich das sicherlich noch anders dar als für eine Kaufzeitung. Wir kommen mit dem Weser-Report ja ohnehin in alle Haushalte und haben deswegen nicht unbedingt dann die Notwendigkeit, dass wir jetzt noch übers Internet nochmal zusätzliche Leser generieren können, sondern das wäre natürlich nur noch zusätzlich, dass man noch Angebote macht erstmal, die interessant sind und die für die Leute draußen natürlich auch interessant sein sollen und wo man zusätzliche Leser dann auch gewinnt und denen was Interessantes mitteilt. Aber wo die Reise letztlich hingeht, da wird man ganz genau schauen müssen. Wichtig ist für die Zeitung oftmals auch schon, dass sie überhaupt dabei sind und sich dann auch in den neuen Medien ein bisschen üben, damit sie dann auch dann nicht am Ende es heißt, dass halt irgendwie ja der Zug abgefahren ist oder man was verpasst hat oder ja. Es ist dann ein Angebot für die Leser, was auch wahrgenommen wird. Das sieht man ja, wie viele Leute da reinschauen und sich dann eben den Blog anschauen oder auf Weser-Reporter sind oder auf Facebook. Und ja, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen kann, die in den nächsten Jahren uns noch deutlich mehr begleiten wird.
Ja, wir werden das Ganze beobachten. Mir geht's jetzt ein bisschen wie dir. Ich meine, du hast dann auch deinen Platz oder Platzmangel oder wo du nicht mehr reinkriegst. Mir geht's jetzt mit der Zeit so. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Vielleicht, ja, eine kleine Frage, vielleicht eine relativ kurze Antwort. Zum Thema Foto, ist das so, drei Personen auf dem Foto sind eine Gruppe, die darf man ablichten?
Nein, ganz so einfach ist es nicht. Fotos und Zeitung ist ein ganz schwerer Bereich, weil es eben immer ganz viele Menschen gibt, die sich dann da beschweren, das war mein Kind, das dürfte nicht ablichten, jetzt wollen wir Geld von euch, ganz fürchterlich viel und das ist mir sonst egal. Und dabei ist immer nicht schön für die Kinder halt dann, wenn keine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt halt, dann dürfen sie normalerweise nicht mit drauf, dann dürfen sie nicht mit in der Gruppe sein dann und dann sagt man denen schon immer, kommt mal her hier, pass mal auf, du stellst dich jetzt vor mir und zählst bis drei und dann machen alle Cheese dann halt, damit das Kind nicht mit drauf ist, aber immer noch beim Geschehen mit dabei ist. Aber es ist einfach schwierig. Drei Leute kann man auch nicht sagen, das ist bei Kindern dann auch ganz schwierig dann, aber also eigentlich sollte man bei der Zeitung immer denken, dass die Kinder sind meist total froh, wenn sie in der Zeitung drinne sind, bei einer Geschichte, die ihnen gefällt. Und ja, da finde ich, wird oftmals dann das alles sehr verkompliziert, was es eigentlich nicht sein müsste, weil wenn sich die Kinder freuen, die Geschichte in Ordnung ist, ja, dann ist doch eigentlich super halt. Die Leute freuen sich, die Opas und Omas, und wenn sie das Kind in der Zeitung sehen und ey, guck mal, der hat einen Schaltkasten mitbemalt oder der hat hier in der Waller Kinderwildnis untersucht hier die Blätter oder guckt, was die Regenwürmer machen, ist doch normalerweise klasse. Da muss man sicher nicht aufregen und warum ist mein Kind in der Zeitung? Mhm. Aber da ist eben ganz wichtig, dass man nachfragt vorher, ob die Eltern damit einverstanden sind. Mhm. Da muss man sehr darauf achten. Fotos ist ein ganz schwieriger Bereich.
Aber das ist bis jetzt immer gut hingekriegt.
Bislang fast keine Beschwerden gegeben.
Das ist gut. Martin, wir haben noch einen letzten Titel, bevor wir uns dann verabschieden. Und dann kommt auch noch das Interview mit Heiner Stahn. Ich habe jetzt etwas ausgesucht von Passenger. Und ich lasse mich selber überraschen. Wir hören jetzt noch einen Titel aus der CD Whispers.
Is a lantern shining up like coins in a fountain. Hope is a tree sitting on a mountain where the grass don't grow. There's a sad old sea, but my love is an island, wild and free like the hills in the highlands. It's a breeze that brings me back to dry land where the flowers grow. And love is a baby born. And love is the last unicorn. And love
is the only song I'll sing. Well, hate is a poison, love is a remedy, singing out like sweetest of melodies. Hope is a ghost in the deepest of memories, stronger than tenemy. Fear is the enemy in the dark, and it creeps like a shark in the coldest sea, the deepest part. Hope is the beat in the oldest heart, a hand in a hand and a brand new start. Love is a fireside, oh, on the coldest of nights. Love is the only song I'll sing all night. Love is the truest of words, and love is the last winter bud, and love is the only song I'll sing. Oh, I'll sing till I can't sing no more. Oh, I'll sing till my throat is sore.
Ja, das war meine Sendung mit Martin Bollmann. Martin, erstmal vielen Dank fürs hier sein.
Ja, ich danke dir. Gerne wieder.
Na, machen wir auf jeden Fall. Und diese Sendung kann man auch nachhören auf der Seite westend-bremen.de. Da gibt's ein Sendearchiv vom Westendradio. Ja, und wirst du in den Mai tanzen? Nicht ganz klar?
Noch nicht ganz klar, aber wünsche ich natürlich allen ein rauschendes Fest. Ich hoffe, das Wetter wird jetzt auch richtig noch schön dann in Mai dann, dass sich das Reintanzen auch gleich lohnt.
Ja, wir hoffen. Der Anfang der Woche war ja nicht ganz so und ein bisschen kalt. Ne? Das war Martin Bollmann, Redakteur beim Weserreport. Ja, ein Moderator, der geneigterweise mal durcheinander ist. Ja, dann sage ich mal vielen Dank nochmal. Und wir schalten jetzt ins Interview. Das habe ich geführt mit Heiner Stahn vom Bremer Senator für Kultur. Und da geht es um den neuen Bremen-Pass. Und das hören Sie jetzt, was Heiner Stahn darüber zu erzählen hat.
Dann begrüße ich erstmal Heiner Stahn von der Pressestelle des Senators für Kultur hier in Bremen. Erstmal schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Stahn, Sie sind hier immer noch Pressesprecher?
Nein, nicht mehr.
Was ist Ihre Funktion dann?
Ich bin zuständig für die überregionalen Gremien hier im Haus, Bundesrat, Kultusministerkonferenz, Europäische Union und habe aus meiner alten Funktion als Pressereferent die Einführung des Bremen-Passes begleitet und deswegen stehe ich Ihnen heute auch gerne Rede und Antwort.
Genau, kurze Anmerkung, wir wissen es, wir sind kurz vor der Wahl. Haben Sie da besonders viel zu tun?
Bei den überregionalen Gremien ist das eben termingebunden. Nö, bei meiner neuen Funktion läuft das so weiter.
Genau. Ja, es wird ja immer diskutiert, die Plakate, die Wahlkampf-Werbeslogan haben Sie nicht entwickelt.
Nein, damit haben wir nichts zu tun, als Ressort sowieso nicht. Und ich persönlich schon mal gar nicht.
Ja gut, da kann man sich Gedanken drüber machen, aber wie das jetzt ist. Gut, es ist so entschieden worden. Dann fangen wir mal an. Mit dem neuen Bremen-Pass soll es Menschen mit geringem Einkommen möglich sein, möglichst wieder günstig kulturelle Einrichtungen zu besuchen.
Das ist richtig.
Es gab ja das Kulturticket, gab es ja irgendwie vor 3-4 Jahren, ist das eingeführt worden.
Das ist korrekt. Da ändert sich auch nicht so sonderlich viel dran, sondern wir führen zwei bisher getrennte Ausweissysteme zusammen. Das ist die grüne Karte, auch gemeinhin als Kulturticket gerne bezeichnet, und die blaue Karte für das Bildungs- und Teilhabepaket. Da Menschen, die das eine bekommen haben, oft auch das andere in Anspruch nehmen konnten, haben wir gesagt, wir führen zwei Ausweissysteme zusammen. Dann haben die Menschen ein bisschen weniger Papier im Portemonnaie. Und zum anderen machen wir das Ganze in Form einer Scheckkarte, dass es eben ein bisschen nicht aussieht wie das Papier vom Amt, sondern dass es eben aussieht wie eine Kundenkarte, die man beim Einkaufen oder sonst irgendwo oder von der Bank bekommen hat und nutzen kann. Und dass man, wenn man im Theater in der Schlange steht, nicht sofort von hinten sieht, ach, der hat ein grünes Kärtchen.
Mhm. Haben Sie ja schon viel reingenommen. Wer bringt sowas ins Laufen? Wer gibt den Impuls dafür?
Also hier war es so, dass das Bündnis sozialen Zusammenhalt, was es gibt, was auf Initiative des Bürgermeisters und der Sozialsenatoren entstanden ist, intensiv darüber diskutiert haben, wie man den sozialen Zusammenhalt in Bremen stärken kann, wie man Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen kann. Dazu gehört Kultur, ganz wichtig, sowohl aktiv wie auch passiv. Und man hat gesagt, Mensch, die vorhandenen Ausweissysteme, die müssen einfacher werden, die müssen praktikabler werden, ein bisschen leichter in der Handhabung. Das gab den Anstoß, dass wir gesagt haben, gut, wir haben hier zwei Systeme, die führen wir zusammen. Das gab den Anstoß.
Mhm. Wer gibt diese neue Karte jetzt aus, den neuen Bremen-Pass?
Die bekommen Sie beim Jobcenter und beim Amt für Soziale Dienste, wo es vorher auch eben überall Bildungs- und Teilhabepaket-Ausweise gab, blaue Karte oder eben die grüne Karte fürs Kulturticket.
Mhm. Aber es ist nicht so gedacht, es ist nicht nur für Menschen, die Lohnersatzleistung, sag ich mal, bekommen, sondern auch Menschen mit in einer bestehenden Arbeit, aber dennoch gering bezahlt.
Es sind insgesamt 93.000 Personen, da muss ich selber eben nachgucken. Es sind die Leistungsempfängerinnen und Empfänger Grundsicherung für Arbeitssuche, es ist die Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch 12. Buch SGB 12, Hilfe zum Lebensunterhalt. Es sind Leistungsempfänger nach Asylbewerberleistungsgesetz, Bezieherinnen und Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen Kriegsopferfürsorge und Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld und oder Kinderzuschlag bis zum vollendeten 25. Lebensjahr oder bei Besuch einer allgemeinen berufsbildenden Schule.
Mhm. So, das ist die eine Seite. Das andere sind dann diese Einrichtungen. Sind das die Einrichtungen, die vor 3-4 Jahren auch drin waren
in dem Pool? Ja, das sind im Wesentlichen, also auf Kulturseite und nur dafür kann ich sprechen, sind es die Einrichtungen, die beim Kulturticket auch mitgemacht haben. Der Bremen-Pass bietet hier noch eine andere Erneuerung, die wir haben schaffen können. Der Bremen-Pass war von Anfang an darauf ausgelegt, dass wir gesagt haben, gut, die Angebote, die es bisher gibt, die bündeln wir, die führen wir zusammen, aber er soll offen sein für auch private Firmen, die sagen, Mensch, ich kann mir vorstellen, ich handle mit Kaffee, Tee oder was auch immer, und wer einen Bremen-Pass hat, bekommt das bei mir ein bisschen billiger. Das ist explizit gewünscht. Und eine der ersten Firmen, die gesagt haben, das finden wir eine gute Sache, war die Firma Nordwestticket, die mit ganz vielen Kultureinrichtungen im Ticketing schon zusammenarbeitet und da gesagt hat, wir bauen euch das. Die Homepage bauen sie und die pflegen auch alle Kulturticket-Veranstaltungen dort ein. Der Riesenvorteil ist, man kann das Kulturticket inzwischen nicht mehr reservieren, sondern man kann es gleich kaufen. Wie im normalen Vorverkauf. Das läuft über die Filialen der Stadtbibliothek. Dort kommt man, legt seinen Bremen-Pass vor, zahlt die 3 € für das Kulturticket und kann dann ganz normal ins Theater gehen. Man muss nicht mehr reservieren und die Karte dann abends an der Abendkasse abholen.
Ja, Stichwort Theater. Ich glaube, das Bremer Theater ist auch ein ganz großer Anbieter. Da wird das auch ganz, ganz häufig genutzt.
Ja. Also es gibt, glaube ich, das Theater am Goetheplatz ist das die Kultureinrichtung, die da am häufigsten genutzt wird. Das ist so.
Mhm. Und wird das dann wieder als Analyse zusammengefasst, vielleicht für die nächste Bürgerschaftssitzung?
Naja, die letzte Bürgerschaftssitzung war jetzt gerade in dieser Legislaturperiode. Wir haben mit dem System, ich glaube, am 1.3. jetzt angefangen. So, das heißt also, man in der Regel guckt man zwischen 6 Monaten und einem Jahr echt Betrieb. Die Menschen müssen darauf aufmerksam werden, sie müssen es annehmen. Funktioniert das? Bei allen gibt es irgendwo Probleme. Deswegen gerne der Hinweis, sich zu melden, falls es irgendwo haken sollte. Dann sorgen wir für Abhilfe. Aber man muss natürlich erstmal Erfahrungswerte sammeln. Klappt das alles so, wie man sich das vorgestellt hat? Und da wird sicherlich auch immer eine Berichterstattung geben.
Das denke ich auch. Aber jetzt müssen wir erstmal die Wahl abwarten. Ne? Die ist ja bald und dann schauen wir weiter. Herr Stahn, wir hatten vor 2 Jahren mal ein Interview gehabt. Und an dieser Stelle wieder die Frage, jetzt sind Sie vielleicht vorbereitet. Wo gehen Sie hin? Was ist Ihre nächste kulturelle Veranstaltung?
Meine nächste kulturelle Veranstaltung. Ich habe mir fest vorgenommen, jetzt die beiden Ausstellungen, Sonderausstellungen in der Kunsthalle und in der Böttcherstraße zu besuchen. Da war ich nämlich noch nicht.
Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und vielen Dank fürs Interview und dann vielleicht bis zum nächsten Jahr.
Herzlichen Dank.
Soweit das Gespräch mit Heiner Stahn. Wir haben das Interview vor 2 Tagen aufgezeichnet. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte Sie nochmal darauf hinweisen, dass natürlich die alte blaue und grüne Karte, also das alte Kulturticket, kann nach wie vor verwendet werden, wer noch ein solches hat. Und sollte dann die Gültigkeitsdauer abgelaufen sein, so können Sie sich dann den neuen Bremen-Pass ausstellen lassen. Ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Sache. Wir haben hier noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag, den 2. Mai, findet hier wieder die Club Night im Westend statt. Unsere alternative Ü30 Tanzparty beginnt wie immer um 20 Uhr. Das kennen Sie ja schon. Jeden ersten Samstag im Monat kann hier gut getanzt werden. in der Kultureinrichtung Westend. Ja, am Donnerstag, den 7. Mai in einer Woche, spielt hier das Duo Breitkreuz Andelfinger in der Reihe New and Used. Das sind Kompositionen aus Jazz, Pop, ethnischer Musik und eigenen Kompositionen. Und zwar für Saxophon, Klarinette und Gitarre. Und das nächste Westendradio hören Sie dann in 14 Tagen. Ja, allerdings keine Live-Sendung. Dann gibt es eine Wiederholungssendung. Und zwar strahlen wir nochmal die Sendung aus, die wir am 19. März hier live gemacht haben. Und dann waren hier zu Gast Gundula Rentrop und Friedhelm Meyer. Die beiden betreuen eine sehr interessante Ausstellung, nämlich die Ausstellung Ausplündern und Verwalten. Das Finanzamt Bremen stellt sich seiner NS-Vergangenheit ein. Durchaus sehr interessantes und ich finde noch ja nach wie vor aktuelles Thema. Ja, wie gesagt, Donnerstag, 14. Mai in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Ja, uns bleibt noch ein wenig Zeit. Jetzt gibt's etwas von Pearl Jam. Das wird wahrscheinlich Herrn Stahn auch freuen. Ein Stück aus einer, finde ich, sehr interessanten CD. Und da hören wir das Stück Around the Band. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich verabschiede mich jetzt hier als Sendeverantwortlicher für das Westernradio. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt etwas von Pearl Jam, Around the Band.